Ja, ich möchte heute über das Buch Esther mit euch sprechen. Hat 10 Kapitel und mein Thema, das ist heute, wer in der Not auf Jeschua, auf Jesus vertraut, der hat sein Leben auf Fels gebaut. Und wir haben das ja auch schon gehört in einigen Liedern, auch im Gebet. Wir alle sehen und wissen, dass die ganze Welt verrückt spielt und dass viele Menschen sehr verunsichert sind, auch in Ängste leben. Und ich glaube, wir alle kennen das alte Gemeindelied: In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über mir Flügel gebreitet? Wir alle sind schon in Situationen gewesen, denke ich, wo wir gedacht haben, wir sind von Gott verlassen. Er sieht mich nicht. Er weiß nicht, wie es mir jetzt geht. Aber er weiß es. Er weiß sogar, was wir denken. Er kennt meine Gedanken. Er kennt von allen Menschen auf dieser Erde alle Gedanken. Nichts ist vor ihm verborgen. Und wir haben in der jüdischen Gemeinde auch jetzt gestern am Schabbat das Purim-Fest gefeiert. Und das Buch Esther spricht ja davon. Von dieser ganzen dramatischen Geschichte für den. Man kann es so sagen, der Aufruf zum Völkermord unter Juden. Das, was die Nazis hier mal gemacht haben, das ist nichts Neues. Das hat es immer schon gegeben. Der damalige Amalekiter Haman hat dazu aufgerufen. Das Buch Esther ist ein brandaktuelles Buch. Der Judenhass wird von Tag zu Tag mehr auf dieser Welt. Warum ist das so? Und das Buch Esther lässt uns in Tiefen hineinblicken, die wir so manchmal gar nicht sehen. Ich glaube, das Buch Esther wird im christlichen Bereich kaum beachtet, weil es, wer liest es? Vor einer Woche sprach meine Frau mit einer Jugendleiterin aus einer Gemeinde und sagte, ja, wir feiern nächste Woche das Purimfest. Ja, was ist das Purimfest? Da habe ich ja Verständnis für, wenn das keiner weiß, was das Purimfest ist. Ja, wo steht das denn in der Bibel? Ja, im Buch Esther. Ach, das steht in der Bibel. Das Buch Esther gibt es in der Bibel. Ja, das Buch Esther gibt es in der Bibel. Ja, sie hat schon wieder was dazugelernt. Aber ihr wisst ja alles. Wichtig, dieses Buch Esther und was entscheidend ist, die Zeit. Es spielt ungefähr 471 vor Christus, in der Zeit des Propheten Maleachi. Und wir wissen, der letzte Prophet Maleachi im Alten Testament. Und dann hat Gott 400 Jahre geschwiegen. Es stand kein Prophet mehr nach Maleachi auf, außer Jesus Christus, der Sohn Gottes, der die letzten endzeitlichen Prophezeiungen dann im Buch der Offenbarung und auch in den Evangelien, in den Endzeitreden angekündigt hat. Der Name Gottes kommt in dem Buch Esther nicht ein einziges Mal vor. Das ist interessant. Kommt nicht ein einziges Mal vor. Und deshalb denkt man auch zur Zeit Maleachis, wo kein Prophet mehr aufstand, dass die Juden damals sehr vorsichtig waren. Gott redet nicht mehr. Und deshalb ist wahrscheinlich, so ist die rabbinische Theologie, die rabbinische Auslegung als eine Möglichkeit, dass Gott deshalb nicht im Buch Esther aufgeführt ist. Aber was ganz wichtig ist, das Buch Esther ist inspiriert, vom Heiligen Geist inspiriert. Das heißt, es ist in die Bibel hineingekommen. Warum? Weil Gott es gesagt hat. Nicht, weil Menschen das wollten, sondern weil Gott es da reingenommen hat. Und Paulus sagt das nochmal in 2. Timotheus 3, Vers 16. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das nochmal vor Augen halten. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also deshalb, wir können ganz sicher sein, dass das Buch inspiriert ist, von Gott gewollt, von Gott, das ist das Wort Gottes. Im Jesaja-Buch steht in Kapitel 45, 15, dass Gott manchmal verborgen ist. Wie wir auch in unserem Leben in manchen Tagen ihn nicht spüren. Vor allen Dingen, wenn es uns dreckig geht und wir haben doch schon mal gebetet oder und es wird nicht anders. Für wahr, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, du Gott Israels, du Erretter, der Erretter ist Jesus. Das ist Jesus Christus. Von Anbeginn der Welt, er ist keine Schöpfung, er ist immer dabei, immer. Ohne Jesus geht nichts. Und wenn du in deinem Leben zurückdenkst, warst du schon mal in lebensbedrohliche Situationen, wo du erst hinterher gedacht hast, das ist Gottes Handschrift gewesen, der mich hier rausgerissen hat? Wie ich mich auch auf diese Predigt vorbereitet habe, fiel mir was ein. Diese Situation ist über 60 Jahre her. Ich hatte einen Freund, einen Schulfreund, und wie man so ist als Jungs, wir liebten jedenfalls Gewehre, Pfeil und Bogen schießen und alles, was man so gerne als Jungs macht. Und mein Freund Willi sagte, der kam früh an einem Sonntagmorgen, war das, zu mir nach Hause. Du, mein Papa hat sich ein Gewehr geliehen von meinem Nachbarn. Der wollte da irgendwie Vögel mit im Garten schießen, die ihn irgendwas aufgefressen haben. Und, oh, das ist eine gute Idee. Wir nehmen das Gewehr, seine Eltern waren weg, und wir gehen im Busch und machen, was Jungs dann so machen, rumpiffen. Genau. Und dann kommt Willi mit dem Gewehr aus dem Wohnzimmer. Ich stehe mitten in der Küche. Sein älterer Bruder, der sitzt in der Küchentür. Links daneben der Küchentür stand ein Stuhl in der Tür. Und er kommt auf mich zu und sagt, Hände hoch! So hält er mir das Gewehr hin. Und sein Bruder packt auf den Lauf, hält den Lauf runter und sagt, sowas macht man nicht. In demselben Moment, paf, da knallt es und er schießt mir genau zwischen die Beine durch. Ich wäre mausetot gewesen. Ich stände heute nicht hier. Es gäbe keinen Feimann mehr. Ich wäre nicht verheiratet. Meine Frau wäre sehr traurig, wenn sie mich als Mann nicht bekommen hätte. Das kann ich euch wirklich sagen, Scherz. Scherz beiseite. Aber so haben wir, glaube ich, alle schon, und ich könnte euch jetzt viele Wunder erleben, die ich in meinem Leben in lebensbedrohliche Situationen gehabt habe, dass ich noch lebe. Ich denke, Gott, du musst irgendwas mit mir vorhaben. Und hat er ja auch, mit euch, mit jedem von euch. Jeder hat eine Berufung von Gott, und Gott möchte euch uns gebrauchen für sein Reich. Und jetzt kommen wir zu diesem Buch Esther, 10 Kapitel. Ich habe das anhand einer Bildergeschichte dargestellt in der jüdisch-messianischen Gemeinde. Das wird eben angezeigt, in welchem Kapitel wir sind. Im Medo-Persischen Reich, da regierte der König Ahasveros. Auf Griechisch nennt man ihn auch Xerxes. Und der König hat ein großes Fest gemacht für seine Minister, für die ganze hohe High Society, für die oberen 10.000. 180 Tage lang, ein halbes Jahr lang, jeden Tag Pommes und Wein und was weiß ich alles. Die besten Sachen, Coca-Cola, weiß ich nicht, ob es das schon gab, glaube ich nicht. Aber nur von den feinsten Sachen hat es gegeben, 180 Tage lang. Und an dem letzten Tag dieses Festes, als er guter Dinge war, so steht es hier geschrieben, dann sagt er zu seinen Leuten, geht mal hin und holt die Königin Vasti rein. Und die soll kommen und dass alle meine Minister sehen, was ich für eine tolle, hübsche Frau habe. Und ich werde das gleich zeigen, aber nochmal, um dass wir sehen, wie groß das Medo-Persische Reich war zu seiner Zeit. 127 Länder der Erde zählten zu diesem Medo-Persischen Reich. 127 Länder, verschiedene Völker, also ein Weltreich, also nicht gerade ganz klein. Und dann kommt der Diener oder die Diener, die Königsdiener, die kommen zu Königin Vasti und sagen, Königin, Befehl vom König, du sollst kommen. Er möchte, dass du dich der ganzen Ministerriege zeigst, was du doch für ein hübsches Mädel bist. Und Vasti sagt, nein, ich komme nicht. Und sie machte auch zu dieser Zeit ein großes Mahl mit allen Frauen, mit der High Society von den Frauen. Sie weigert sich zu kommen. Die Minister, die kommen wieder, die Staatssekretäre und sagen, König, deine Königin kommt nicht. Die hat Nein gesagt. Sie macht das nicht. Und dann wird der König sehr zornig. Er sagt, das kann nicht so sein. Und seine Minister raten ihm, du musst die Königin sofort absetzen, ihres Amtes entheben, weil sonst gibt es in unserem ganzen Medo-Persischen Reich unter den Frauen einen Aufstand, sie werden sich nicht mehr ihren Männern unterordnen. Also hier ist die Wurzel gegen Feminismus, merken wir schon, so alt ist das. Und dann sagen die Minister zu dem König, wir machen dir einen guten Vorschlag. Such in deinem ganzen medopersischen Reich 127 Länder der Erde, du schickst die schnellsten Reiter aus und dann suchst du dir aus jedem Volk die schönste Jungfrau und die kommen dann ins Frauenhaus, hier in die Festung in Susa, das war eine große Festung, eine Stadt, wo sehr viele Tausende von Menschen lebten. Die Königsresidenz, das Schloss zu Susa. Das ist eine gute Idee, sagt der König. Also, auf geht's. Und alle Länder wurden bereist und es wurden nach den schönsten Jungfrauen gesucht in allen Ländern der Erde. Und auch in der Festung Susa lebten Juden, viele Juden. Und da lebte ein Mann, ein jüdischer Mann, der hieß Mordechai. Und er hatte eine Pflegetochter, die hieß Hadassah oder Esther. Denn die Eltern von der Esther, die waren umgekommen, wie wissen wir nicht. Und dann hat Mordechai, das war praktisch ihr Onkel, ist dann ihr Pflegevater geworden. Der hat Esther zu sich aufgenommen und hat sie versorgt, erzogen. Und sie hatten eine sehr, sehr gute Beziehung. Und Mordechai und Esther, sie stammen aus dem Stamme Benjamin. Das ist ganz wichtig, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Sie stammen aus dem Stamme Benjamin. Und Mordechai, das geht jetzt im Kapitel 2 weiter, hatte Esther gesagt, du musst jetzt auch als Schönste hier aus Susa ins Frauenhaus zum König, denn du bist mit als Königin zu den auserwählten Frauen, zählst du, möglicherweise wirst du mal die Königin an Vasti Stadt. Aber Mordechai sagte ihr, gib dir einen Rat mit auf den Weg, sage niemand, dass du eine Jüdin bist. Sag das nicht. Und sie war sehr gehorsam. Esther war sehr beliebt. Esther, wenn wir das ganze Buch Esther lesen, sie hatte einen fantastischen Charakter. Ihr Leben auch von Mordechai war von Glauben, von Hoffnung und von Liebe geprägt. Keine Egoisten, genau das Gegenteil, das haben sie verkörpert. Und so kam auch die Esther ins Frauenhaus und wurde gepflegt. Sie hatte gleich 7 Dienerinnen und sie war ganz besonders, ist sie auffällig geworden, nicht weil sie sich in den Vordergrund gestellt hatte, sondern die Menschen haben gemerkt, das ist eine ganz besondere Frau, die einen ganz besonderen, liebevollen Charakter hat. Und genau. Und dann kam die Pflege. Ein Jahr mussten die ganzen Frauen im Frauenhaus von den Kosmetikern gepflegt werden. Ein halbes Jahr lang ging es dann nur mit den besten Salben und 4711 Deodorant und was weiß ich, was da alles noch mehr zugehörte, wurden sie gepflegt. Dann ein halbes Jahr Schulung in der Kleiderordnung, Rhetorik, wie man am Königshof spricht. Alles das, ein ganzes Jahr lang Intensivschulung. Lange Rede, kurzer Sinn. Alle Frauen waren schön, aber Esther war die Schönste. Und somit wird die Esther zur Königin an Vastis Stelle gekrönt. Esther ist hiermit in einer sehr hohen Position. Sie sagt aber niemanden, dass sie Jüdin ist. Warum, werden wir nachher sehen. In der gleichen Zeit gibt es ein paar hohe Hofbeamte am Königshof. Sie heißen Bigdan und Teresh und sie planen, den König Asveros zu ermorden. Mordechai steht auf der anderen Seite der Mauer und hört ihren mörderischen Plan mit, dass sie den König ermorden wollen. Sie wollen ihn umbringen. Mordechai geht zu Esther, sagt Esther das, pass auf, heute Nacht wird der König ermordet von den beiden, das sind die Türhüter. Und es wird nachgeforscht, sie prüfen das genau nach und es stellt sich als richtig heraus, jawohl, Bigdan und Teresh wollten den König ermorden und die beiden wurden dann zum Tode verurteilt, an den Galgen gehängt. Mordechai rettet und die Königin Esther das erste Mal das Leben von einem heidnischen König Asveros. Das Heil kommt von den Juden. Interessant, schon hier. So prophetische Vorschattung auf den Messias Jesus Christus. Und jetzt geht es in Kapitel 3 weiter. In der gleichen Zeit erhebt der König Asphoros Haman zum zweithöchsten Mann in seinem Königreich. Haman war ein Amalekiter. Haman hasste die Juden bis aufs Messer. Wir können sehen, wenn wir heute die Hamas sehen, die Hisbollah, Hitler oder der Iran, solche, die voller Hass sind, wo den Kindern schon im Kindergarten der Judenhass ins Ohr geflüstert wird, wo sie dazu ausgebildet werden, Juden zu hassen. Wer waren die Amalekiter? Die Amalekiter, das sind Nachkommen aus Ismael. Ismael sind ja auch die arabischen Völker. Und aus Esau. Also nochmal, das sind Mischvölker aus Ismael und Esau. Und die haben beide kanaanitische Frauen genommen. Frauen von den kanaanitischen Völkern. Und daraus ist das Volk der Amalekiter entstanden. Immer antisemitisch gegen Juden. Israel gegen das Land und auch gegen das Volk. Und Haman, der hatte vor und hat das auch durchgezogen, das hat der König ihm auch erlaubt, alle Menschen in der Festung Susa müssen sich vor ihm niederwerfen. Niederwerfen heißt im Judentum und im Christentum Anbetung. Der Teufel hat auch nach 40 Tagen Fasten zu Jesus gesagt, als Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, dann will ich dir die ganze Welt geben. Das ist das. Nach dem Fasten kommen Versuchungen. Nach dem Fasten kommen Anfechtungen. Aber noch gleich mehr, was das biblische Fasten wirklich bewirken kann. Und Mordechai, der einzige Jude, bleibt stehen. Weil er weiß, er kommt aus der Provinz, wo auch in dieser Festung, wo Daniel und die ganzen Juden gelebt haben, die sich auch vor dem Standbild von Nebukadnezar nicht niedergebeugt haben. Sie sind stehen geblieben. Sie haben gesagt, wir fallen nur auf die Nase vor dem allmächtigen Gott Israels, aber nicht vor Götzen und vor Göttern, nicht vor Menschen. Und ihr Lieben, wenn wir das mitnehmen, wer aufrecht, also wer vor Jesus Christus von Herzen auf die Knie gehen kann, der kann auch aufrecht vor Menschen stehen bleiben. Der braucht nicht vor Menschen niederfallen und sich verbeugen. Wer vor Jesus Christus auf die Knie geht, und das sagt er ja auch im Philipperbrief, eines Tages werden sich vor mir alle Knie beugen und müssen bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und dann kommen ein paar Freunde zu Mordechai und sagen, warum verneigst du dich nicht vor Haman? Wir wollen mal sehen, ob du bestehen bleibst. Das wirst du nicht mehr lange machen. Und Mordechai erklärt das nochmal. Das geht nicht, dass ich mich vor Menschen verneige, sondern ich verneige mich nur vor Gott, wenn es auch nicht so steht. Aber das ist der Sinngedanke, dass er das nicht tut. Daraufhin holt Haman das Los. Er verlost, das heißt das Pur auf Persisch. Los heißt Pur, wonach auch der Name Purim rauskommt. Und Haman wirft das Los und dann fällt das Los auf den 13. Adar. Das ist der 12. Monat im jüdischen Kalender. Und dann erlässt er diesen Erlass, wo er auch mit dem König darüber gesprochen hat, es lebt ein Volk, o König, in deinem Königreich, das anders ist als alle Völker der Erde. Er hat aber nicht gesagt, dass er die Juden meint. Er hat gesagt, es lebt ein böses Volk, praktisch in deinem Königreich, das müssen wir ausrotten, das müssen wir auslöschen. Und der König sagt, okay, wenn das so ein böses, freches Volk ist, dann mach das. Und dann wirft er das Los auf den 13. Adar, und das war Donnerstag jetzt, der 13. Adar nach dem jüdischen Kalender, und gestern und heute ist das Purimfest. Und dann passiert das, dass die schnellsten Reiter und die Kuriere ausgeschickt werden in alle 127 Länder. Und das Todesurteil wird über alle Juden gesprochen. Frauen, Kinder, Alte, Junge, egal wie, alle sollen am 13. Adar umgebracht werden. Und Wir können uns vorstellen, wie groß das Leid war, die Trauer, das Schreien, wie unter dem Holocaust. Viele haben das Gleiche erlebt früher. Viele Juden, die wir auch persönlich kennengelernt haben noch, die das überlebt haben. Also das Leid, die Trauer war sehr groß, Weinen, Verzweiflung. Und dann jetzt geht es weiter mit Kapitel 4. Auch Mordechai, als er das hört und als die Schrift in der Festung Susa angeschlagen wird, zerreißt er seine Kleider, wirft Staub auf sein Haupt und er ist so verzweifelt und er ist in tiefer Angst und Trauer. Das ganze Volk Israel soll ermordet werden. Weltweit die Endlösung der Judenfrage. Und die Königin Esther sieht das, Mordechai schreit, und also ihr Onkel, ihr Pflegevater, und sie sagt zu ihren Dienern, bring Mordechai, er hat sein Kleid kaputt gerissen, bring ihn ein neues Kleid. Denn sie wusste noch nichts von diesem mörderischen Plan von Haman. Mordechai wird dann, wie der Diener zu Mordechai kommt mit dem neuen Kleid, sagt er, vergiss das, bring diese Schriftrolle, bring das Todesurteil, was Haman über unser Volk verhängt hat, zu Königin Esther. Und das geschieht dann. Und Esther liest dann das Buch, beziehungsweise dieses Skript, wo dann da drauf steht. Wir lesen mal Kapitel 4 aus dem Buch Esther, die Verse 12 bis 17. Als nun Esthers Worte dem Mordechai mitgeteilt wurden, da ließ Mordechai der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite die Herr Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Interessant. Wenn du schweigst, wird von einer anderen Seite Rettung kommen. Von wem? Der Glaube war schon da. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Da ließ Esther dem Mordechai antworten. So gehe hin, versammle alle Juden, die in Susan, also in der Festung Susa, anwesend sind und fastet für mich. Achtet darauf. Fastet für mich 3 Tage lang, bei Tag und bei Nacht. Esst und trinkt nicht. Wenn wir fasten, wir trinken immer noch gerne ein bisschen dabei. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Und Mordechai ging hin und machte alles ganz so, wie Esther es geboten hatte. Jetzt müssen wir wissen, nach dem persischen, medopersischen Gesetz, niemand durfte zum König hineingehen in das königliche Schloss, im königlichen Saal, wenn er nicht namentlich vom König aufgefordert wurde. Esther fastet für mich. Das Fasten, das biblische Fasten, das bedeutet, ich bin leer. Ich bin ganz leer. Ich bin abhängig. Ich mache diese Sache zur Gottes Sache, das ist, ich denke Tag und Nacht an das, was jetzt vor mir liegt, was mir Angst macht. Ich kann das nicht mehr regeln. Mir fehlen auch die Worte zum Beten. Dann kommt das Fasten. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, da steht das auch, seid nüchtern und wach, denn der Teufel läuft umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Seid nüchtern, mit anderen Worten, fastet. Seid nüchtern, dann haben wir nichts mehr im Bauch. Seid nüchtern und wacht, denn, und dann kommt es, und wacht. Was passiert im Bundestag? Seid nüchtern und wacht. Prüft das, überprüft das. Und nach 3 Tagen Fasten, auch Esther, wir sehen ihres Herzens Anliegen, ihre Charaktereigenzüge, war das Erste, das war Glaube. Unser Glaube ist der Sieg, wie es im 1. Johannesbrief steht. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube. Und sie hatte diesen Glauben. Mordechai hatte diesen Glauben. Er hat gesagt, wenn du nicht eingreifst jetzt, glaube nicht, dass du dein Leben rettest, weil du am Königshof bist, sondern vielleicht bist du gerade um diese Zeit Königin geworden. Und wenn du hier nicht eingreifst, dann wird von einer anderen Seite Rettung kommen. Der Retter wird kommen. Denn die wussten, die Juden, Gott wird Israel nicht untergehen lassen. Dann würde der Bund mit Abraham, hätte keine Bewandtnis mehr. Und ihr Glaube, diese lebendige Hoffnung und letztlich die Liebe, die aus ihr rauskommt und auch von Mordechai, die Liebe für das Volk, für das ganze Volk Israel. 1. Korinther 13, das ist eine gebende Liebe, das ist die Liebe des Messias. Sie ist bereit, ihr Leben zu geben. Sie ist bereit, Esther ist bereit, ihr persönliches Leben zu geben für die Rettung des Volkes Israels. Komme ich um, so komme ich um. Das war ihre Aussage. Krass. Werden wir auch dazu bereit, für unsere Liebsten, für unser Volk, für Berlin, zu sagen, wie kommen wir um, dann kommen wir um. Im Judentum ist ja auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber sie haben das gemacht. Und sie geht dann nach 3 Tagen zum König. Und der König hält ihr den Herrscherstab entgegen, das goldene Zepter, das heißt Gnade. Und er sagt dir sogar, Esther, wenn du das halbe Königreich von mir verlangst, du kriegst es. So ein Vertrauen, so eine Stellung hatte Esther zum König. Und sie war bescheiden. Sie war eine sehr, sehr keusche Frau, eine wunderschöne. Und dann fragt der König, Esther, du kommst zu mir unter Einsatz deines Lebens, was wünschst du? Und dann sagt sie, weißt du, König, ich lade dich heute Abend mit Haman ein zum Essen. Ja, wenn das nicht mehr ist. Und der Abend kommt, das erste Essen findet statt. Und in dieser gleichen Zeit denkt Haman, weil Mordechai sich nicht vor ihm verneigt, seine Wut und Zorn wird so groß, dass er vor seinem Haus einen Galgen aufrichten lässt, 50 Ellen hoch, das sind circa 25 Meter. Und er will Mordechai am anderen Morgen daran aufhängen, vor seinem Haus. Und in derselben Nacht, wie er den mit dem Galgenplan hat, konnte der König nicht schlafen, der König Asphoros. Und er lässt dann seine Diener kommen, seine Schreiber, seine Staatssekretäre und sagt, sagt mir mal, was hat Mordechai damals eigentlich bekommen, als er mir das Leben gerettet hat? Was hat er dafür gekriegt? Gar nichts hat er dafür gekriegt. Nichts. Oh, sagt der König, dann möchte ich ihm was Gutes tun. Dann möchte ich ihm wirklich was Gutes, er hat mein Leben gerettet. Ja. Und Kapitel 6. Gleichzeitig kommt Haman jetzt in den Königshof und will sich die Erlaubnis vom König holen, Mordechai an den Galgen zu hängen. Der König sagt, Haman, komm rein. Und dann sagt der König, Haman, was soll ich mit einem Mann tun, den ich ganz besonders ehren will? Was meinst du, was soll ich mit diesem Mann tun? Haman denkt, wen sollte der König anders meinen wie mich? Und sagt, man nehme das königliche Pferd, man setze ihm eine königliche Krone auf, königliche Kleider und dann führe man ihn durch die ganze Festung Susa und man rufe laut vor ihm aus, das ist der Mann, den der König ehren will. Gut, Haman. Dann setze Mordechai auf mein Pferd und dann mach genauso, wie ich es gesagt habe. Und dann muss, also er freut sich nicht, wie ich sehe, ne? Ja, und er dann in Kapitel 6, Vers 13, er kommt dann abends nach Hause völlig zerknirscht und er ist fix und fertig. Und dann sagt seine Frau zu ihm und seine 10 Freunde, die bei ihm zu Hause sind, wenn dieser Mordechai von den Juden ist, dann wirst du vollkommen vor ihm zu Fall kommen, wo du schon angefangen bist, jetzt vor ihm zu fallen. Das hat seine Frau ihm noch geraten. Kennt ihr noch eine Stelle, wo auch ein Ratschlag mal ging? Kennt ihr das noch? Wo die Frau von Pontius Pilatus ihm gesagt hat, ich habe die ganze Nacht nicht ruhen können wegen diesen Gerechten. Ich gebe dir einen guten Rat. Lass die Finger von diesem Gerechten. Sprich kein Urteil über diesen Gerechten. Aber er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Und Mordechai muss sich jetzt beeilen. Er muss richtig Gas geben, dass er noch rechtzeitig zum König kommt, zum zweiten Essen. Haman, genau. Und jetzt sitzen sie wieder zu Tisch. Nach dem zweiten Lässchen Wein. Jetzt fragt der König Esther, was ist jetzt dein Anliegen? Und das wollen wir lesen. Kapitel 7, Verse 3 bis 6. Was sie hier sagt. Da antwortete die Königin Esther und sprach, habe ich Gnade vor dir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, und vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden. Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, so wollte ich schweigen. Obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Da sprach der König Asphoros zur Königin Esther, wer ist es, der sich vorgenommen hat, so etwas zu tun? Und wo ist der? Und Esther sprach, der Widersacher und Feind ist dieser böse Haman. Da erschrak Haman vor dem König und vor der Königin. Der König steht auf und geht nach draußen und dann fleht Haman, fällt vor der Königin Esther. Kapitel 7 geht es jetzt weiter, auf die Knie. Er fleht um sein Leben. Und der König, wie er wieder reinkommt, sagt zu seinen Hofbeamten, nimmt ihn, verhüllt ihn das Angesicht und hängt ihn auf vor seinem Haus an den Galgen, den er gemacht hat für Mordechai. Wie heißt das so schön in den Sprüchen Salomos? Hochmut und Stolz kommen vor dem Fall. Und hier sehen wir es. Und das ist auch heute für uns so. Wir können ganz sicher sein, wenn wir in unseren Nöten, egal welche Nöte wir haben, auf Jesus vertrauen und bauen und auch mal Spannungen aushalten. Er sieht dich, er hört dich, er lässt uns nie im Stich. Jesus lässt nie, ich wiederhole das nochmal, nie lässt er uns im Stich. Er ist immer da und er kennt seine Kinder und er führt seine Kinder bis zum Ziel. Und dann am anderen Tag geht Königin Esther noch einmal wieder unter Einsatz ihres Lebens zum König. Der König hält ihr wieder den Herrscherstab, das goldene Zepter entgegen. Das heißt, Gnade. Esther, was kann ich tun? Und jetzt Kapitel 9, passiert Folgendes. Der König erhebt Mordechai zum stellvertretenden König über das ganze Medo-Persische Reich. Er tritt praktisch an Hamans Stelle. Er ist der zweitmächtigste Mann im ganzen Medo-Persischen Reich. Und Esther und sie erlassen ein neues Gesetz, dass alle Juden im ganzen Medo-Persischen Reich sich rächen dürfen bzw. wehren dürfen, wenn sie von den Antisemiten, von den Judenhassern angegriffen werden. Und es geschieht, es wird ein Gesetz erlassen, wird dem Königssiegel abgestellt. Mordechai hat den Königssiegel, auch einen Ring, den sie Haman abgenommen haben. Und dann werden wieder die schnellsten Reiter in alle 127 Länder ausgesandt. Und es war Freude unter den Juden. Vom Leid zu Freude, von der Trauer zu Freude, vom Tod zum Leben. Das geschieht bei allen, die auf Jesus Christus bauen. Wer auf Jesus baut, der hat sein Leben auf Fels gebaut. Und dann geschieht dieses Fest der Freude über die Rettung. Und das ist das Purimfest. Das ist das Purimfest und Esther und Mordechai haben es angeordnet, dass dieses Fest und alles, was hier geschehen ist, in ein Buch geschrieben wird. Und das ist das Buch Esther, was wir im Alten Testament vorfinden. Alle Feinde wurden von den Juden besiegt und auch in der Festung Susa. Die Juden haben ihr Hab und Gut nicht geplündert. Haman hatte gesagt, wenn ihr die Juden am 13. Adar umbringt, auch alle ihre Habe sollt ihr plündern und ich werde 10.000 Zentner Silber, wollte er dem König abliefern. Also und die Juden haben nichts an sich genommen von ihrem ganzen Hab und Gut. Sie haben alle gesagt, das wollen wir nicht haben. Nichts davon, von diesem unnützen Gewinn. Insgesamt wurden 75.000 Antisemiten von den Juden getötet, allein in der Festung Susa waren es 800 Antisemiten in dieser kleinen Provinz in Susa. Die Juden, die hat alle umgebracht. Globaler Völkermord. Mordechai und Esther wurden die Höchsten im Lande. Und so sehen wir das auch, wie dieser Segen, den Gott Mose zugesagt hat, in 1. Mose 12. Ich will segnen, die dich segnen. Und ich werde verfluchen, die dir fluchen. Dann kommt dieser Fluch über diese Menschen. Und Zacharia 2, 12, wer mein Volk antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und so ist am 14., 15. Adar zum Gedenken das Purimfest gefeiert, das Fest der Freude. Auch das haben wir gestern mit Juden und Nichtjuden in Osnabrück gefeiert. Das ist für die Juden ein ganz wichtiges Fest, denn sie sind durch die ganze Geschichte hindurch seit 3000 Jahren immer verfolgt, abgelehnt, schlecht gesprochen und immer nur Ablehnung. Wie geht's mir? Wie geht's dir, wenn du in deinem Leben nur Ablehnung und Schimpfe und Beleidigungen erfährst? Wie kannst du damit umgehen? Für die Juden ist das Tagesgeschäft. Aber jetzt nochmal, wer waren die Amalekiter? Als Israel aus Ägypten zog, da waren es die Amalekiter. Sie waren noch nicht bei am Sinai. Da kamen die Amalekiter. Das ist ein, man könnte sagen, Amalek ist Satan pur. Es sind Feinde oder es sind Werkzeuge des Teufels. Sie sind hinter dem jüdischen Volk hergegangen, als 3 Millionen Juden aus der ägyptischen Sklaverei zogen. Dann haben die Amalekiter, haben die alten Leute, die etwas zurückgeblieben sind, die Kranken und Schwachen, haben sie grausam ermordet. Und daraufhin hat Gott ihnen den Fluch über das ganze Volk Amalek ausgesprochen. Amalek soll mit Kind und Kindeskind vollkommen ausgelöscht werden. Und ich habe ja schon gesagt, Mordechai und Esther kamen aus dem Stamm Benjamin. Und der erste König von Israel, wisst ihr noch, wer das war? Saul. Aus welchem Stamm kam er? Aus Benjamin. Und Gott hatte ihm gesagt, geh hin, die Amalekiter, rotte sie alle aus. Können wir nachlesen, 1. Samuel. Alle mit Kind und Kindeskind, es darf keiner am Leben bleiben. Nehmt euch kein Gold oder irgendwas, kein Vieh und gar nichts. Und was hat, ich lese uns 1. Samuel 15. Samuel sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, dass er dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn. So spricht der Herr Zebaoth. Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan hat, wie es ihm auf dem Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. Und also diese grausamen Taten. So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und verschonen sie nicht, sondern töte Mann, Frau, Kinder, Säuglinge, Rinder, Esel, Schafe und so weiter. Und Saul musterte 200.000 Mann und dann ging er hin. Und jetzt lese ich mal den Vers 6.
1. Samuel 15.
Ja, brauchst du nicht anzeigen, ich lese das. Und Saul ließ den Kenitern, die auch in der Stadt der Amalekiter wohnten, geht und weicht, zieht weg von den Amalekitern, dass ich euch nicht mit ihnen aufreibe, denn ihr tatet Barmherzigkeit an allen Israeliten, als sie aus Ägypten zogen. Da zogen die Keniter fort von den Amalekitern. Wir sehen hier wieder, ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und wir sehen jetzt die Langzeitfolgen von Ungehorsam. Wie lange war das her, dass diese Geschichte, Saul König wurde und jetzt die Zeit der Esther? Hätte Saul das gemacht, was Gott ihm gesagt hätte, dann gäbe es keine Amalekiter mehr. Dann hätte es keinen Haman gegeben. Und deshalb sagt auch Samuel uns hier nochmal in 1. Samuel 15, 23, denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Herrn Wort verworfen hast, hat er auch dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Dramatisch. Saul wurde als König verworfen. Warum? Weil er ungehorsam war und das hat ganz schwerwiegende Folgen für das jüdische Volk gehabt. Ich möchte uns zum Schluss 1. Petrus 5 nochmal vor Augen führen. 1. Petrus 5, Verse 8 bis 10. Seid nüchtern, das heißt fastet, seid nüchtern, dass du die Sache ganz tief durchdenkst und wacht. Ausrufungszeichen. Seid nüchtern und wacht. Wenn wir das mitnehmen, wenn wir unsere heutige Zeit beurteilen wollen. Da möchte ich uns wirklich einladen, am besten in der linken Hand die Bild-Zeitung und in der rechten Hand die Bibel, dann weißt du, wo wir stehen. Und Israel ist der Zeiger der Weltenuhr. Und dann sagt er uns ja weiter, denn euer Widersacher, der Amalek, Amalek ist der gleiche Geist wie damals der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Der Teufel ist auch hinter uns her, als Gläubige, uns kaputt zu machen. Uns. Ich werde es nie vergessen. Ich war ja früher in der Forstwirtschaft tätig und ich war mit einem Holzverkäufer unterwegs. Und wir stehen an einer, es war so im Feierabendsverkehr, in einer vielbefahrenen Bundesstraße. Es kamen große LKWs, schwere Sattelzüge von links nach rechts. Und ich stand an so einer Kreuzung. Wir mussten genau gegenüberfahren. Und dann stand eine Frau mit dem Auto auf der gegenüberliegenden Seite. Wir unterhalten uns und diese Frau, die winkt. So, kommt rüber. Und in demselben Moment fährt er an mit seinem Auto. Ich habe nur noch geschrien und er haut in die Bremse und der LKW, der eine von der Seite, der andere von dieser Seite, sie haben geschlängelt aus. Wir wären mitten zwischen zwei LKWs gekommen, wir wären wie die Briefmarken gewesen. Die Frau haben wir nie wieder gesehen. Also ich habe ganz genau in diesem Augenblick gemerkt, das war ein Amalek. Der wollte mich umbringen. Und ich kann euch viele Dinge erzählen. Und das Fasten, das biblische Fasten, ich weiß es noch, wie mein Bruder aus der Bumter Gemeindegründung, eine Gemeinde, die ich mitgegründet habe, er hatte einen Sohn, drei Töchter. Und sein Sohn, der kam plötzlich in die Drogenszene, der wurde gewalttätig, der wurde Alkohol, also so richtig, wie es nicht schlimmer geht. Richtig weg vom Fenster. Es war so weit, dass sie ihn sogar aus dem Haus Hausverbot geben mussten, weil er auch, ja, das war sehr, sehr schlimm. Und dann bat mich mein Bruder, können wir nicht Freitagnachmittag mal ein Fasten ansetzen für meinen Sohn? Biblisch keine oder menschlich keine Hoffnung. Dann waren wir mit vier Brüdern zusammen und wir haben gefastet. Und ich kann nur sagen, mir ist das sehr schwer gefallen. Mir fällt Fasten nicht leicht. Und wir haben mit vier Brüdern einen Nachmittag gefastet und wir haben immer wieder Psalmen gelesen. Aber wieder gesagt, wir machen uns eins mit dir, Hubert. Deine Leiden sind auch meine Leiden. Wir leiden mit für dein Kind. Und wir machen uns eins, dass er umkehrt, dass er die Biege kriegt. Und dann ist Folgendes passiert. Kurze Zeit später bekehrt er sich. Er wird ein ganz normaler Mensch. Der kommt zum lebendigen Glauben an Jesus und kommt wieder nach Hause. Eine wahre Geschichte. Uns fehlten die Worte. Und das ist das biblische Fasten. Wenn wir auf Jesus vertrauen, dann haben wir auch in der Not unser Leben auf Fels gebaut. Denken wir an die Leiden Hiobs. Und wir gehen als Gemeinde durch Leiden. Aber in der Gewissheit, der Herr ist größer als alles andere. Und auch der Teufel ist für ihn kein Gegner, der es besiegt. Der kann nur das tun, was er ihm tun lässt. Hiobs Leiden, Gesundheit, alle Kinder tot, alles weg, was man, eine Horrorvision. Aber zum Schluss, Hiob bekam das Doppelte wieder, als was er vorher hatte. Und wenn wir an Jesus festhalten, unser Lohn ist so groß im Himmel. Und das ist das, was die Welt an uns sehen möchte, dass wir im Leid, wie gehen wir mit Leiden um? Mit Israel geht es aufwärts. Die Gemeinde geht bald heimwärts. Und mit der Welt geht es weiter abwärts. Wir müssen uns dessen im Klaren sein. Nicht, wie es in der charismatischen Bewegung gesagt wird, große Erweckung unter uns. Nein, der Abfall, das hat uns Jesus gesagt. Und ich möchte schließen mit einem wunderbaren Vers, wo das der Fels ist, uns das nochmal so beschrieben wird, als Jesus die Bergpredigt beendet in Matthäus 7. Matthäus 7, Verse 24 bis 29. Und die Bergpredigt ist ja Wir können einfach sagen, ich schaue auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue hält, ewiglich, und nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, also Gehorsam, Glauben, Gehorsam, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht ein, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf Sand baute, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Wir könnten sagen, nimm mir das nicht übel, wie unsere Kirchenfürsten heute, wie die großen Bischöfe und die großen Menschen, die heute Gemeinden und Missionswerke vorstehen, die immer mehr Zugeständnisse machen und den Blick für die Juden verloren haben. Als 1948 der Staat Israel gegründet wurde, am 14. Mai, der damalige Premier David Gurion, ich weiß nicht, wer mal in seinem Haus gewesen ist, man sagt, er war ein wiedergeborener, gläubiger Mann, auf seinem Schreibtisch liegt ein Neues Testament, haben wir gesehen. Und er wollte auch im Vertrauen auf den Messias Israels, das wollte er gerne unter die Unabhängigkeitserklärung schreiben, des Staates Israel. Da haben alle gesagt, nein, nicht im Vertrauen auf den Messias Israels, das ist Jesus, das wollen wir nicht. Dann hat er nachher gesagt, aber dann lass uns doch schreiben, im Vertrauen auf den Fels Israels. Und das steht in der Unabhängigkeitserklärung drunter. Im Vertrauen auf den Fels Israels. Das, so steht es drunter. Und wer sein Leben auf diesen Fels gründet, der hat ewiges Leben. Und das Beste kommt noch. Amen.